Ich habe in meiner Tätigkeit das Vorrecht, viele Gemeinden und Orte zu besuchen. Nicht nur die schöne Stadt Böblingen. Und ich will einen der Besuche, den ich einmal gemacht habe, aufnehmen für diesen Gottesdienst. Und der hat mich einfach nachhaltig beschäftigt. Hoffentlich auch Böblingen, ja. Und ich will euch einiges davon erzählen. Ich wurde um das Thema der Predigt gebeten. Das ist ja so üblich. Was willst du denn sagen? Was willst du denn machen? Und ich habe das Thema der Predigt so formuliert: Wie wird Gott für andere Menschen durch mich erfahrbar? Wie wird Gott für andere Menschen durch mich erfahrbar? Man könnte es auch kürzer fassen: Wird Gott überhaupt erfahrbar? Und die Antwort, die ich geben werde, ist die: Gott wird für andere Menschen erfahrbar, wenn ich das umsetze, was ich von ihm erkenne. Und damit meine ich, ob Gott erfahrbar ist, ist nicht abhängig in dem Sinne, dass wir glauben, indem wir etwas für wahr halten. Sozusagen, wir glauben, dass er da ist, wir glauben das, was man so glaubt, sondern dass wir so glauben, dass es bedeutet, dass wir vertrauensvolle Schritte im Alltag gehen. Also nicht nur den Inhalt des Glaubens benennen können, sondern dass der Inhalt uns auch zu einer Tat, zu einem Leben führt. Der Kirchenvater Augustinus hat das einmal so umgesetzt auf Latein: ist fides quae creditur und ist fides qua creditur. Ich weiß nicht, wie viele Lateiner es hier gerade gibt, die das gleich übersetzen können. Also das, was ich glaube und das, wie ich das glaube. Und beides muss zusammenkommen. Nicht nur, dass ich den Inhalt des Glaubens beschreiben kann, sondern dass der Inhalt des Glaubens mich auch zum Leben, zur Tat führt. Beispielsweise sagen wir im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater. Punkt. Natürlich geht es noch weiter, ja? Aber die Rückfrage ist, wenn du das glaubst, wie drückt sich das denn in deinem Leben aus, dass es da einen Vater im Himmel gibt, an den du vertrauensvoll glauben kannst? Und das scheint eine Herausforderung zu sein, gerade für Menschen, die schon länger gläubig sind. Das ist so meine Erfahrung auch als Gemeindepastor. In einer Gemeinde, in der ich war, hatten wir eine Bibelstunde, und als ich dorthin kam, neu als Pastor, erzählten sie mir, wie mein Vorvorgänger Bibelstunden gehalten hat und dass die ganze Gemeinde dahin kam, 90 bis 100 Leute, je einmal die Woche. Genial. Und sagte: Was hat er denn gemacht? Ja, er hat wunderbare theologische Vorträge uns gehalten. Nun sah ich nicht so meine größte Begabung, theologische Vorträge zu halten. Ich habe mich dann gleich schamvoll erinnert, dass ich im Alten Testament mündliche Prüfung nur eine 4+ gekriegt habe. Und was mir wichtig wäre, ist, dass wir Texte lesen und fragen, wie die eine Anwendung finden. Und viele sind dann nicht zu dieser Bibelstunde gekommen, wie ich sie gemacht habe, wo wir laufend uns gefragt haben: Das, was wir lesen, wie setzen wir denn das um? Welche Resonanz findet das bei uns? Wie leben wir das? Der Wunsch war nach schönen Vorträgen, aber weniger nach Konkretion. Das Thema der Predigt ist eine Frage: Wie wird Gott für andere Menschen durch mich erfahrbar? Und die Antwort: Gott wird für andere Menschen erfahrbar, wenn ich das umsetze, ins Leben bringe, was ich von ihm erkenne. Wie wird Gott für andere Menschen erfahrbar, wenn ich das umsetze, was ich von ihm erkenne? Fertig, Amen, Predigt durch. Ein bisschen habe ich noch mehr zu sagen. Ich will mit euch nämlich heute die Geschichte aus der Bibel von König Salomo lesen. Er ist der Erste, der Gott einen Tempel baut und sich fragt, wie er diesen großen Gott in dieses kleine Haus bekommt. Und dabei geht es ja letztlich um eine viel größere Frage: den großen Gott ins kleine Haus. Die größere Frage ist: Was wäre denn das für ein Leben, eine Welt, in der Gottes Gegenwart auch immer wieder erfahrbar wäre? Seine heilsame, seine tröstende, seine liebende, seine zurechtbringende, seine fürsorgende Gegenwart. Ja, und wer da Interesse hat, weiter zuzuhören, bleibt hier, geht nicht Kaffee trinken, sondern hört zu. Einer meiner Besuche führte mich ins erweiterte Umland von Berlin. Da gibt es die Stadt Nauen und dort gibt es die Fazenda Esperanza. Fazenda Esperanza, übersetzt aus dem Portugiesischen, Hof der Hoffnung. Und von diesen Höfen gibt es ungefähr 120 weltweit in 20 Ländern, in Deutschland 6. 1983 wurde der erste dieser Höfe von einem jungen deutschen Franziskanerpater Hans Stapel in Berlin gegründet. Und in der Selbstdarstellung heißt es: Wir zeigen in einer familiären Gemeinschaft Männern und Frauen, Jugendlichen, einen Weg aus Sucht und Orientierungslosigkeit. Unsere Höfe der Hoffnung unterscheiden sich von der in Deutschland gängigen Praxis der Sucht- und Drogentherapie, besonders durch den Selbsthilfeansatz. Soweit die Vorstellung. Was haben wir aber erlebt? Wir waren so ein Leitungskreis aus der Bundesgeschäftsstelle, trafen dort Carlos, circa 40 Jahre, Berliner, und er führte uns über das Gelände dieses ehemaligen Gutshofs. Tätowiert, muskelbepackt, ja, nicht nur hier, sondern auch hier, dann wieder zur Droge gegriffen, dadurch Familie und Job verloren. Seit 8 Wochen ungefähr auf dieser Fazenda. Irgendwie christlich vorgeprägt, null. Und dann erzählte er viel von sich selbst, von seiner Hoffnung, die er neu gewonnen hat, von einem Geheimnis, das er hier erlebt. Dieses Wort Geheimnis kam immer wieder vor bei ihm. Und ich habe mir danach diesem Besuch ein paar Sätze so aufgeschrieben, die er gesagt hat. Ich trage euch das mal so ein bisschen vor. Er sagte: Dieser Ort hier ist ein besonderer Ort. Hier ist etwas, was du nicht fassen kannst. Ich finde Ruhe, ich finde Zukunft und da wundere mich selbst. Ich bekomme Kraft, mich meinem anstrengenden Leben zu stellen. Und da kommen Dinge zusammen, die ich nicht verstehe. Er erzählte, wie er zufällig seine Tochter, mit der er eigentlich gebrochen hatte, wiedergefunden hat und sie sich versöhnt haben. Dann sagt er: Ich überlege, mich taufen zu lassen, obwohl ich gar nicht weiß, wie ich dieses große Geheimnis, das hier wirksam ist, nennen soll. Dann weiß ich noch, wie er so vor uns saß und sagte: Nenne ich es Gott, nenne ich es Jesus oder nenne ich es Blumenvase? Es ist so real, sagte er, dass ich mich inzwischen als gläubig sehe. Ich tauche ein in die Gebetszeiten, ich lese die Bibel, ich nehme jeden Tag Dinge für mich aus der Bibellese mit, nach denen ich leben kann. Und ich erlebe totale Veränderung. Eine ganz andere Hoffnung ist in mir. Und das hat alles etwas mit diesem Ort hier zu tun, mit diesem Ort. Man könnte sagen, er erfährt Gott. Es war für mich eine sehr beeindruckende Begegnung. Da ist jemand von Gott null vorgeprägt, ja, auf dieser Fazenda, und er führt uns als gestandene Christen in das Geheimnis einer Gottesbegegnung ein. Und dann habe ich ihn gefragt: Hätte ein Christ vorher schon eine Chance gehabt, mit dir über Gott zu reden, dass es dich erreicht? Und sagt er: Keine Chance, aber jetzt. Jetzt ist die Zeit und Gott hat sie gesetzt. Und dann redet er weiter von diesem besonderen Ort, an dem er jetzt sein kann. Er redet von Veränderung, von Hoffnung, von Liebe, von Freundschaft. Und diese Erfahrung macht nicht nur er, sondern sind da ungefähr so 20 Rekuperanten, Wiedererlangende, wieder ins Leben Findende zusammen. Dann sitzen wir am Nachmittag mit Pfarrer Franz Schulte zusammen und ich frage ihn: Sie machen ja immer neue Höfe auf. Und was Carlos uns hier erzählt hat, das ist ein Wunder, das wir uns doch für unsere Gemeinden auch wünschen, dass Menschen so Gott erfahren, oder? Oder? Und ihr erlebt diese Gegenwart Gottes hier. Was tun Sie dafür? Wie bekommen Sie Gott in Ihre Höfe rein, dass Sie das erleben? Und dann erzählt er uns das, wovon Carlos sprach. Sie kommen als ganze Lebensgemeinschaft jeden Morgen zusammen. Sie lesen das Evangelium, die katholische Leseordnung gibt Ihnen den Text vor. Und dann stellen Sie sich eine Frage. Und die Frage heißt: Was könnte das Motto, der Griff dieses Textes sein, den wir hier gerade miteinander lesen? Und darüber reden Sie, tauschen aus, jede Meinung wird gehört, jeder sagt etwas. kein Reingrätschen von links oder rechts. Sie hören, sie reden, sie tauschen sich aus. Und dann dauert es manchmal 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, aber am Ende steht ein Tagesmotto. Und das wird dann auf Tafeln geschrieben, überall ausgehängt. Bei den Mahlzeiten erinnern sie sich daran und sie nehmen sich vor, nach diesem Motto den ganzen Tag zu leben. Und egal, ob es der leitende katholische Priester ist oder der, der gerade irgendwie kurz nach seinem Entzug da ist. Und an dem Tag, an dem wir da waren, hieß das Motto, von ganzem Herzen Gutes tun. Von ganzem Herzen Gutes tun. Und das wiederholten sie immer, wie so ein Kehrvers bei den Mahlzeiten. Wir erinnern uns an das Tagesmotto, wie heißt es? Und alle im Chor, von ganzem Herzen Gutes tun. Und das war die Geschichte von Jesus in Kapernaum, die hatten sie am Morgen gelesen, wo er den ganzen Tag krank geheilt. Und sie haben für sich aus dieser Geschichte rausgenommen, von ganzem Herzen Gutes tun. Und dann am nächsten Morgen, bevor sie den neuen Evangeliumstext lesen, tauschen sie sich aus. Wo ist das Motto euch gestern begegnet? Wo wart ihr herausgefordert, danach zu leben, anders zu reden? Wo hat es euch geleitet, geholfen, herausgefordert? Und so war die Frage, wie bekommt ihr eigentlich Gott in euren Hof der Hoffnung rein? Und die Antwort war, wir lesen das Evangelium und versuchen den Tag danach zu leben. So einfach. Jetzt mache ich mit euch mal einen großen geografischen und zeitlichen Sprung. In der Bibel lesen wir die Geschichte von König Salomo, den Sohn König Davids. Und er sieht es dann als seinen Auftrag an, dem Gott, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, ein Heiligtum, ein Tempel zu bauen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es, sagen wir mal, nur so eine mobile Ausführung. Und nun, wo das Volk sesshaft geworden ist, wäre es doch auch an der Zeit, in Jerusalem so ein Heiligtum zu bauen. Und dann lesen wir seitenweise, wie der Bau ausgeführt und gestaltet wird. Wir sehen dann, dass sie so einen Raum bauen mit ungefähr 110 Grad Winkel, wie sie den Raum auskleiden mit hell- und dunkelgrauen Fliesen, eine Schiebetür hinten reinbauen, helle Holzstühle mit roten Polstern sich anschaffen. Nein, natürlich lesen wir das nicht. Zeder, Wacholderholz, Steine, alles vergoldet, Kunstornamente, aber egal. Über viele Jahre wird gebaut und am Ende ist der Tempel fertig und die Einweihungsfeier beginnt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, wie Salomo sich das gefragt hat, wir bauen hier so viel, so kostbar, so viel Arbeit, so viel Geld. Aber wird Gott denn in dieses Heiligtum auch einziehen? Wie bekommen wir ihn da rein? Wird Gott erlebbar? Und so klar scheint das gar nicht zu sein, denn Salomo äußert Zweifel. Wir lesen das in 1. Könige 8, 27, dass er sagt, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Und ich ergänze mal, sollte Gott wirklich erfahrbar sein? Siehe, der Himmel und die Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger das Haus, das ich dir gebaut habe. Sollte Gott wirklich in einer Gemeinde hier präsent sein in Böblingen? Der Himmel und die Himmel können Gott nicht fassen. Wie viel weniger das, was wir mit unseren Kräften immer gerade so hinkriegen. Und dann lesen wir weiter, dass sich die Sorge unberechtigt zeigt, denn bei der Einweihungszeremonie, als die Priester das Heiligtum verlassen, dann heißt es da so, erfüllte eine Wolke des Herrn das Haus und die Priester konnten wegen dieser Wolke nicht hineintreten, um ihren Dienst zu verrichten. Also im positiven Sinne dicke Luft. Und dann heißt es so schön, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Hat also geklappt. Gott ist reingekommen, Herrlichkeit des Herrn ist da, alles klar. Betet ihr eigentlich auch immer so dafür, wenn ihr Sonntagmorgens euch zum Gottesdienst aufmacht? Ist das so eure Erwartung, dass die Herrlichkeit des Herrn heute diese Versammlung erfüllt? Oder sind es vielleicht andere Dinge? Hoffentlich ist der Kaffee warm genug. Hoffentlich hat der Pastor mal einen anständigen Schlips um. Hoffentlich wird das gesehen und passiert das und dieses und jenes, wo wir einfach immer so als Menschen unterwegs sind, was so unsere eigenen Aufreger sind. Hoffentlich geht das gut. Oder wie treten wir zurück und sagen, alles da. Aber eigentlich geht es doch heute darum, dass deine Herrlichkeit dieses Haus erfüllt. Was ist denn die Herrlichkeit des Herrn? Heißt das, Samuel Klapproth bei der nächsten Taufe, hast ja letzten Sonntag wohl drüber gepredigt, habe ich gehört, ne, so, kann nach der Taufe nicht in die Kammer gehen, weil da so eine dicke Wolke ist. Oder Bianca Sauerwein kann das auch nicht machen, weil da so eine dicke Wolke der Herrlichkeit des Herrn ist. Dieser Begriff scheint mir etwas unklar und sehr groß zu sein, was die Herrlichkeit des Herrn ist. Woran würden wir denn merken, dass heute die Herrlichkeit Gottes hier wäre? Ist das nur ein Bekenntnis? Klar, ist sie da. Oder gibt es etwas, woran wir das erkennen können, messen können, ob wir der Herrlichkeit Gottes begegnet sind? Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, oder nee, noch besser, wann wusstest du es das letzte Mal, dass die Herrlichkeit des Gottes hier an diesem Ort war? Hast du schon mal dieses Empfinden gehabt? Wie war das? Was hast du da erlebt? Zurück zur Geschichte. Nachdem die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt hat, spricht Salomo ein langes Gebet, in dem er ganz viele Situationen benennt, in denen diese Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, auf ganz konkrete Bedürfnisse gemünzt wird. Das betet er zum Beispiel, wenn jemand unter einem Lebensfluch leidet. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie Menschen auch heute noch unter Lebensflüchen leiden, aus ihrer Vergangenheit, weil so und so mit ihnen umgegangen wurde, wo sie einfach geprägt sind aufs Tiefste mit schwerem Belasten in ihrem Leben. Dann sagt er, wenn uns Feinde bedrohen, es gibt so viel Feindschaft auch, die wir erleben, wenn es eine lange Dürre gibt, die unsere Existenz bedroht, alles Existenzbedrohende, wenn jemand eine Krankheit durchleiden muss, das kennen viele. Wenn ein Ausländer Hilfe braucht, so sagt er da auch, sind wir ja besonders herausgefordert. Und alles Dinge, die heute noch menschliche Existenz skizzieren und ausmachen. Und sagt er, wenn immer das ist und wir dann zu diesem Haus kommen, zu dir beten, umkehren von schlechten Wegen, dann höre du, höre vom Himmel, und dann bringt er so wunderbare Verben, der Salomo, dann befreie, dann rette, dann hilf, dann heile, dann schenke Heimat, dann gib Frieden, dann schenke Geborgenheit, dann wirke Hoffnung. Wenn immer das ist, wenn Menschen dich brauchen, Herr, im Himmel, dann hilf. Und ich fasse das zusammen mit: dann lass uns deine Herrlichkeit sehen, wenn das ist. So. Lass diesen Ort sein, an dem du wohnst und wir dich erleben unter uns, deine Herrlichkeit erleben an diesem Ort. Lass ein Carlos, eine Sandy, ein Mike, eine Jasmin, ein Pascal, ein Herr Meier, ein Mosen, eine Sarah, Schwester mutlos, Bruder aufbrausend, dich an diesem Ort finden, wenn sie zu dir rufen. Und lass uns diesen Ort gemeinsam als einen Ort deiner Herrlichkeit erleben. Höre vom Himmel. Und ich glaube es so sehr, dass Gott bis heute Zeiten und Begegnungen so schenken will. Und ich wünsche euch das als Böblinger, dass euer Haus hier, die Dienstgemeinschaft mit Samuel, mit Ellen, euer Miteinander als Gemeinde, das ganze Gemeindeumfeld, der Ort, der Stadtteil hier nebenan, so ein Ort wird, der Gottes Gegenwart erlebbar macht, wo Gott vom Himmel hört und heilt, rettet, befreit, hilft. Gibt es nun etwas, was wir tun können, dass Menschen die heilsame Gegenwart Gottes erleben können? Wie bekommen wir Gott in ein Gemeindehaus, in unser Miteinander so hinein? Und Salomo wusste es sicher damals, es liegt nicht an der Pracht des Tempels, den wir hier bauen. Und es geht auch heute nicht um eine hochqualitative Predigt. Es geht nicht um eine Gemeindeordnung. Es geht nicht um alle Formalien, die eingehalten werden, Datenschutzordnung und all das. Nicht, dass alles immer gut geregelt ist, nicht, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, nicht eine tolle Band, nicht guter Kaffee und Kuchen. Das kann alles helfen. Aber durch etwas anderes kommt Gott in seiner Herrlichkeit in eine Gemeinde. Salomo erhält nämlich von Gott eine Antwort auf diese Frage, nicht erst als der Tempel fertig ist, interessanterweise, sondern, wenn man den Baubericht liest, als der Rohbau fertig ist, das Dach ist drauf. Und da lesen wir, wie Gott sich unvermittelt zu Wort meldet. Und er sagt, was dieses Haus betrifft, das du baust, das sollst du wissen, wirst du in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und meine Gebote halten und in ihnen wandeln, so will ich mein Wort an dir wahrmachen, das ich deinem Vater David gegeben habe, und ich will wohnen unter Israel und ich will mein Volk nicht verlassen. Gott will wohnen. Gott sagt zu, wenn du das, was mir wichtig ist und was ich dir gesagt habe, wenn du es tust, wenn du es einhältst, darin lebst, darin wandelst, dann wirst nicht nur du, sondern das ganze Volk meine Gegenwart und meine Herrlichkeit erleben. Dann wird das ein besonderer Ort sein, an dem du gerade baust oder an dem wir auch heute Morgen hier sind. Und da geht es um den Alltag, um die Anwendung, tun, halten, bewahren, gehen. Das ganze Leben soll von Gottes Geboten geprägt sein. Dann bleibt Gott gegenwärtig und er wird mitten unter uns wohnen. Bis heute gilt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die erklärte Absicht Gottes. Er will bei den Menschen wohnen, Offenbarung 21. Das ist fantastisch. Und dass Gott unter uns wohnt, dass wir ihn sehen, dass wir ihn hören, dass wir ihn anfassen, berühren, das haben die ersten Nachfolger von Jesus erlebt. Und bis heute erleben das Menschen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Was wir gesehen und gehört und angefasst und berührt haben, das verkündigen wir euch vom Wort des Lebens. Nun, sicher wollen das alle Christen. Aber wie? Reise zurück. Das, was ich damals von Carlos, von dem Pfarrer gehört habe, klang für mich sehr weise und hilfreich. Sie lesen das Evangelium miteinander. Sie reden darüber. Sie tauschen aus. Sie hören aufeinander. Sie hören aufeinander. Langjährige Christen, solche ganz am Anfang, solche, die die Bibel das erste Mal in der Hand haben, haben auch was zu sagen. Und dabei fragen sie nicht, was ihnen alles christlich Schlaues dazu einfällt, was ihre Überzeugungen, ihre Dogmen sind. Zu oft reden Christen nur über das, was sie glauben und weniger, was sie daraus machen. Das steht nicht im Vordergrund. Sie fragen miteinander nach der Botschaft, nach dem Griff, wie sie diesen Text verstehen können. Und dann tun sie es, dann halten sie es und leben darin so gut, wie sie es können und scheuen sich auch nicht, ihr Scheitern zu sagen. Und was tut Gott? Ja, wie damals kommt er an diesen Ort, macht ihn zu einem anderen Ort für Menschen. Sie erfahren ihn in seiner Herrlichkeit, die sich ganz konkret zeigt. In den Nöten, im Dunkel. So einfach. So einfach. Also, wie bekommt man Gott in ein Gemeindehaus? Probiert es mal so. Gott segne euch auf diesem Weg gemeinsam mit Samuel, mit seiner Frau Ellen und erfülle euer Haus mit der Herrlichkeit des Herrn. Das ist das, was ich euch wünsche. Amen.